Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Zu dem Stoff, aus dem Sagen und Mythen gewebt werden, gehört auch der Frauenraub. Bis in die Antike gehen solche Erzählungen zurück. Aber sind diese Mythen nur ein Produkt männlicher Fantasie oder wurden Frauen im Altertum nachweislich geraubt? Das lässt sich nicht so ohne weiteres klären. In der vergangenen Woche fand an der Freien Universität Berlin eine interdisziplinäre Tagung zum Frauenraub in der Antike statt. Ein Beitrag von Ingeborg Breuer.
Zum einen gibt es den Frauenraub für sehr kurzfristige Ziele, also zum reinen Lustgewinn. Das klassische Beispiel ist einfach im Krieg, wenn sich die Soldaten Frauen schnappen, die sie überfallen haben. Und dann gibt es natürlich auch längerfristige Ziele, Schließung einer Ehe, Zeugen von Nachwuchs und so weiter.
Weiß Dr. Katja Winger, Prähistorikerin an der FU Berlin zum Thema Frauenraub im Altertum. Und Dr. Christine Keller, ebenfalls Prähistorikerin, fügt hinzu,
Frauenraub oder Menschenhandel hat nicht nur den Zweck der sexuellen Ausbeutung, sondern auch der Arbeitssklaverei.
Es war eine mühevolle Spurensuche, auf die sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Berliner Konferenz begaben. Wie verbreitet war das Phänomen des Frauenraubes im Altertum wirklich, über den in der Mythologie so viel erzählt wird? Da entführte zum Beispiel Zeus die phönizische Königstochter Europa nach Kreta. Hades, der Gott der Unterwelt, raubte Persephone, die hinfort 4 Monate im Jahr im Reich der Toten verbringen musste. Und der Raub der Helena durch den Königssohn Paris soll gar den Trojanischen Krieg ausgelöst haben. Wie aber steht es um den Wahrheitsgehalt solcher Mythen? Professor Hartmut Zinser, emeritierter Religionswissenschaftler.
Unter Göttern ist vieles üblich, was unter Menschen allenfalls ausnahmsweise vorgekommen ist. Und man wird nicht von diesen Erzählungen aus den Mythen auf die soziale Wirklichkeit schließen dürfen. Und sich etwa vorstellen, in Griechenland würden also die Mädchen nur so geraubt, das wäre sicherlich ein Fehlschluss.
Bekannt ist auch der Raub der Sabinerinnen. Nach der Gründung Roms herrschte in der neuen Stadt Frauenmangel, weshalb die Römer die benachbarten Sabiner zu einem großen Kampfspiel einluden. Mitten im Spiel aber stürzten sich die römischen Krieger auf die Gäste und ergriffen alle unverheirateten Mädchen, die sich dann auch eine nach der anderen von ihren Entführern heiraten ließen.
Die römische Bevölkerung besteht aus 2 Elementen, nämlich Sabinern und Römern. Die Römer waren sozusagen die Unehrenhaften dabei, weil ihnen wurde nachgesagt, sie seien die Nachkommen von Strauchdieben, Wegelagerern. Und die Frage ist, wie kann man diese adeln? Sie heiraten die Töchter von einem ordentlichen Menschen. Und da passt diese Geschichte wunderbar rein.
Frauen gewaltsam zu entführen, um sie später zu heiraten, hält Hartmut Zinser für unwahrscheinlich.
Ich würde es nicht ausschließen, aber man hat Frauen nicht zum Heiraten geraubt, sondern für seine sexuelle Lust und für Arbeit. Die heiraten, da wollte man eine Frau haben, die ehrenhaft ist, auf deren Sittenstränge man sich verlassen könnte, das heißt dann natürlich auch auf die Vaterschaft.
Frühe Hinweise auf Versklavung von Frauen finden sich schon im alten Ägypten. Bis in die Mitte des 2. Jahrtausends vor Christus finden sich Zeugnisse von Gewalt gegenüber weiblichen Kriegsgefangenen, erläutert Dr. Urosch Matic, Ägyptologe an der Uni Münster.
Beispielsweise haben wir eine Darstellung, wo nach dem Sieg Frauen, Kinder und Männer als Kriegsgefangene genommen wurden. Und dann sehen wir auch, wie die ägyptischen Soldaten die ausländischen Frauen gewalttätig behandeln. Eine hält eine Frau vor ihr Haar, der andere schlägt sie auf den Kopf. Und das ändert sich aber in einem neuen Reich. Das ist späte Bronzezeit, haben wir solche Darstellungen nicht mehr. Das bedeutet nicht, dass das nicht passiert. Das zeigt uns, dass es war nicht mehr gut angesehen, sowas darzustellen.
Es ist anzunehmen, dass die fremden Frauen vergewaltigt und missbraucht wurden. Vielleicht war es sogar üblich. Allerdings wird darüber nur in exponierten Einzelfällen berichtet. Dagegen weiß man aber, wo die versklavten fremden Frauen, übrigens oft Frauen von niedrigem Status, eingesetzt wurden.
Die Frauen, die als Kriegsgefangenen genommen wurden, landen in Tempelwerkstätten und dort machen verschiedene Aufgaben. Und da sind primär Beschäftigungen mit agrikulturell, aber auch Textilbearbeitung, also Nähen und so weiter.
Bei ihren Ausgrabungen stoßen Archäologen manchmal auf Funde, die darauf hindeuten, dass fremde Frauen in einem bestimmten Siedlungsgebiet bestattet wurden. Dies stellt man zum Beispiel anhand von fremdem Schmuck oder einer für die Region untypischen Tracht fest. Aber was soll man daraus schließen? Dr. Christine Keller, Mitveranstalterin der Tagung.
Die einzigen Indizien, die wir haben, ist neben diesen naturwissenschaftlichen Daten wie Strontium und Isotopenanalysen, sind zum Beispiel Abwehrspuren. Wenn wir die haben, dann können wir zumindest sagen, okay, es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Frau schon vor ihrem Tod Gewalt erfahren hat. Wenn mehrere Indizien für uns zusammenkommen, so können wir sagen, eine höhere Wahrscheinlichkeit entsteht, dass diese Frau nicht ganz freiwillig in diese Region verschleppt wurde.
Indizien für Frauenraub gäbe es auch dann, so Katja Winger, ebenfalls Organisatorin der Tagung, wenn in einem Massengrab gar keine Frauen zu finden sind.
Ich hatte eingangs einen Massakerbefund gezeigt, wo wir wirklich viele Personen haben, die erschlagen wurden und wo teilweise wirklich die weiblichen Personen komplett fehlen. Und dieses Fehlen kann man unserer Meinung nach nur mit der Verschleppung dieser Personen erklären.
Durch die Historie verbreitet und erforschter ist dagegen der sogenannte Brautraub. Allerdings waren die jungen Frauen dabei oft mit ihrer Entführung durch den Liebhaber einverstanden. Zum Beispiel, weil die Eltern grundsätzlich gegen die Eheschließung waren oder der Brautpreis, der vom zukünftigen Ehemann verlangt wurde, zu hoch war. Dr. Frank Siegmund von der Uni Münster erläuterte das anhand eines Beispiels aus der Merowingerzeit.
Das Gesamtkapital, das ein Mann benötigt, um legal, ordentlich, gut heiraten zu können, war echt viel Geld. Und um dieses Geld zusammenzubekommen, weil er hat nicht viel Geld, geht er quasi in der Verwandtschaft rum, quengelt. Du, mein guter Vetter, ich will heiraten, ich brauche noch weitere 5 Kühe und so weiter. Er sammelt Kapital. Und wenn die Verwandtschaft nicht gebefreudig genug ist, ist Frauenraub eine Option.
Doch um das Jahr 500 stellte die fränkische Gesetzgebung den Frauenraub unter Strafe. Zwar war die Ehe, die dadurch zustande kam, durchaus gültig, doch die Strafe, die dafür zu zahlen war, war drastisch höher als der zu entrichtende Brautpreis. Und da damals die ganze Verwandtschaft für eine solche Strafe haftbar gemacht wurde, benutzte der Bräutigam die Drohung mit dem Brautraub dazu, seine Verwandtschaft spendierfreudig zu machen.
Das heißt, das Gesamtgefüge des Regelwerkes ist so, entweder ihr, liebe große Verwandtschaft, helft jetzt dem jungen Mann, der dringend Kapital braucht, um seine Geliebte heiraten zu können, oder ihr helft ihm nicht. Und wenn ihr ihm nicht helft, wird es noch teurer für euch.
Frauenraub im Altertum. Aus Berlin berichtete Ingeborg Breuer.